Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Spielarten, Kultur und Radiokunst auf Orange 94.0.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen in der Buchhandlung Löwenherz in der Berggasse 8. Herzlich willkommen vor allen Dingen Jan Ranft, zum zweiten Mal schon bei uns. Er hatte seinerzeit den Sammelband Himbeer-Zitronenjoghurt vorgestellt. Und jetzt ist ein neues Buch, Starkregen, da. Und Jan schreibt ja sehr nachdenkliche, erfrischende, jedenfalls immer sehr prägnante Geschichten aus dem schwulen Leben. Und was ich immer so toll finde daran, dass sie am Ende eine manchmal besinnliche, manchmal sehr knackige, mitunter sehr lustige Pointe haben. Und man bleibt dann so ein bisschen kleben und denkt, ja, da hat er echt einen Punkt erwischt, auch von meinem eigenen Leben. Jan, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und
hallo.
Starkregen.
Es ist viel passiert in den 5 Jahren, seit ich das letzte Mal da war. Ein neues Buch ist entstanden. Wer schon mal was von mir gelesen hat, der weiß, dass ich Fortsetzungsgeschichten schreibe. Deshalb werden einige vielleicht dann auch die Charaktere in den Geschichten wiedererkennen. Zum Beispiel in dieser Geschichte. Gefrorene Zuckerwatte. Es war ein Dienstagabend Ende September 2019. Frank streckte sich ausgiebig auf seinem neuen Sofa und gähnte herzhaft. Gestern Nacht hatte er zu wenig Schlaf bekommen. Bis nach Mitternacht war er im Englischen Garten gewesen. Er seufzte. Seit er in München lebte, wo er noch niemanden kannte, waren die alten Gewohnheiten zurückgekehrt, die ständigen, belanglosen Sexdates. Und er erwischte sich auch wieder dabei, dass er in Darkrooms oder auf Klappen herumlungerte. Zwar war er nicht mehr so süchtig danach wie vor 10 Jahren, doch ganz lassen konnte er die Sache nicht. Wenn er sich schlecht fühlte, einsam oder frustriert, dann half ihm der Sex dabei, sich wieder gut zu fühlen. Doch lange hielt das in der Regel nicht an. Gestern Nacht hatte Frank mit 2 Männern zusammengestanden, denen er kurz zuvor noch in den Büschen gewesen war. Einen der Männer kannte er sogar von Grindr. In der Dunkelheit hatten sie 3 im Mondlicht beieinander gestanden und völlig belanglosen Müll gequatscht. Über die anderen Cruiser dort hatten sie gelästert und einen Karlauer nach dem anderen rausgehauen, zynischer als bei den Golden Girls und Family Guy zusammen. Sie hatten über Ärsche und Schwanzgrößen gefrotzelt, über Barebacking und Filzläuse. Und dann gab es Momente, da erzählten sie von Captain Future und von Luzi, dem Schrecken der Straße. Kindheits- und Jugendträume aus einer Zeit, als Star Wars noch Krieg der Sterne hieß. Als suchten sie nach Dingen, die sie auf einer tieferen, unschuldigeren Ebene miteinander verbanden. Sie erinnerten sich an die Weihnachtsserien, das Kinderferienprogramm, das erste Verliebtsein in Jason Priestley oder die Jungs von Bros, an schwule Jugendträume, die Mädchenträumen so ähnlich waren, nur um sich im nächsten Moment mit einem blöden Wortspiel darüber lustig zu machen. Über sich selbst? Was lief eigentlich falsch mit ihnen? Hassten sie ihre eigenen Wünsche und sich selbst so sehr? Hatten sie ihre Ideale verraten? Frank hatte sich in diesem Augenblick selbst nicht mehr erkannt. War das überhaupt er, Frank Fuchs aus Stuttgart, der mit 13 in seinen Klassenlehrer verliebt gewesen war, der von der großen Liebe geträumt hatte und davon, irgendwann akzeptiert zu werden, so wie er war? Waren sie, er und diese Männer, denn wirklich gerade sie selbst? Spielten sie nicht viel mehr Rollen und verkörperten Klischees? Das der versauten Schlampe, die sich gern benutzen lässt, das der laut tratschenden Tunte, die allen die Stimmung verdirbt. Er hatte sich echt mies dabei gefühlt. Eigentlich hätte er direkt nach dem Sex abhauen sollen. Zurück in seine Wohnung, zurück in seine Welt mit seinen Hobbys, seiner Arbeit, den Dingen, die ihm wichtig waren und die ihn ausmachten. Stattdessen war er bei diesen Männern geblieben, hatte mitgemacht. Vielleicht, um sich nicht gleich wieder alleine zu fühlen oder in der Hoffnung, jemandem nahe sein zu können. Aber diese Gespräche, wie viel lieber hätte Frank von seiner Reise nach Norwegen erzählt, von den überwältigend schönen Nordlichtern und dem Wunsch, sie nicht alleine zu bewundern, sondern das mit einem Mann teilen zu können, den er liebte. Warum verstellten sich so viele Schwule und hielten ihre Wahnsehnsüchte und Träume geheim? Aus Angst, tatsächlich geliebt werden zu können? Aus Angst, sich dem Spott der anderen auszuliefern? Hassten sich Schwule selbst so sehr, dass sie einander hassen mussten? Warum taten sie einander genau das an, worunter sie selbst litten? Genervt ließ Frank seinen Kopf in den Nacken fallen. Er konnte sich heute einfach nicht konzentrieren. Er saß in der kleinen Einzimmerwohnung, die seit Juli sein neues Zuhause war, und arbeitete mit dem Laptop auf dem Schoß oder versuchte es zumindest. Draußen war das schönste Wetter. Die Abendsonne schien durchs Fenster auf seinen Bildschirm, sodass er die Buchstaben kaum erkennen konnte. Lachen und fröhliche Kinderschreie drangen von der Straße vor dem Haus zu ihm herein. Als er das Fenster öffnete und nach draußen blickte, sah er, dass die Kinder Kastanien sammelten. »Ach, scheiß drauf«, murmelte er. »Er musste unter Leute.« Entschlossen klappte er den Laptop zu. Er würde sich jetzt lieber etwas Gutes tun, statt noch nach Feierabend am Rechner zu sitzen. Die Kalkulation für seinen Chef konnte er auch morgen noch fertig machen. Also zog Frank seine Lederjacke an und machte sich mit dem Metrobus auf den Weg Richtung Oktoberfest. Wieder schweiften seine Gedanken zu den belanglosen Gesprächen des Vorabends und er fragte sich, was er eigentlich wirklich suchte und wer er selber war. Was, wenn er auf dem Fest nun dem Richtigen über den Weg liefe? Würde er sich überhaupt auf ihn einlassen können? Vor ziemlich genau 2 Jahren hatte er auf dem Cannstatter Vasenbänden kennengelernt. Doch mehr war daraus leider nicht entstanden. Immerhin waren sie Freunde geblieben, obwohl Frank nun in Bayern lebte. Entfernungen konnten echten Freundschaften nichts anhaben. Nach einer halben Stunde hielt der Bus am Goetheplatz bei der Theresienwiese. Schon von Weitem sah Frank Riesenrad, Breakdancer und Kettenkarussell, hörte das Durcheinander von wummernder Musik und dem Tuten und Heulen der Fahrgeschäfte. Bei dem milden Wetter war auf der Wiesen die Hölle los. Instinktiv steuerte Frank den Autoscooter an. Seit seiner Jugend war es das Fahrgeschäft, zu dem es ihn auf den Volksfesten oft als erstes zog. Gloria von Laura Branigan dröhnte dort aus den Boxen. Ein ungewöhnlicher Musikgeschmack. 80er hörte man heutzutage auf den Volksfesten eher selten. Sofort hatte Frank wieder Bilder aus seiner Jugend im Kopf. Oktober 1985, Autoscooter, frittierte Sonnenstrahlen, Riesenrad, sein erster Kuss und Knut. Diesen Jungen hatte er nicht vergessen, auch wenn die Erinnerung mit der Zeit verblasst war. Frank schaute den Jugendlichen in den bunten Boxautos zu, wie sie elegante Kurven treten und dabei dennoch mit anderen Wagen zusammenstießen. Er überlegte, ob er selbst eine Runde fahren sollte. Oder war er zu alt für solchen Kram? In einem der Boxautos saß ein Mann in seinem Alter mit einem Kind, wohl dessen eigenes, und da entschied Frank, sich Fahrchips zu kaufen. Im Kassenhäuschen saß ein Südländer mit graumelierten Haaren und 3 Tage Bart, ein Grieche vielleicht. Als Frank bezahlte und der Autoscootermann ihm lächelnd die Fahrchips hinschob, trafen sich ihre Blicke. Moosgrün waren seine Augen mit ein bisschen grau und blau. Augen, die ihn an jemanden erinnerten. Ein Blick, der ihm seltsam bekannt vorkam. Moment mal, konnte das sein? Erst zögerte Frank Unsinn, das war unmöglich. Was für ein Zufall wäre das? Erst wollte er schon gehen, aber dann fasste er doch all seinen Mut zusammen und sprach diesen Fremden einfach an. Sie halten mich wahrscheinlich für verrückt, aber sie erinnern mich an jemanden. Kann es sein, dass Sie als Jugendlicher mit Ihren Eltern in Stuttgart gewesen sind? Mit diesem Fahrgeschäft, meine ich. 1985 war das. Ich war 13 und Sie ein Stück älter. Ich meine, wenn Sie der sind, für den ich Sie halte. Der Mann hinter der Kasse schaute ihn fragend an. Nun ja, fuhr Frank hastig fort. Ich bin damals auf dem Cannstatter Vasen gewesen, hab Autoscooter fahren wollen, doch kein freies Boxauto gefunden. Also du hast gesagt, ich kann mit dir mitfahren. Kann das sein? Danach waren wir zusammen auf dem Riesenrad. 60 Meter ging es hoch. Ich hatte ganz schön Muffensausen damals. Naja, okay. Er zögerte. Bist du Knut? Ich meine, Knut Kovacs? Der Mann starrte ihn mit aufgerissenen Augen an. Er schien nicht glauben zu können, was er da hörte. Ja, ja, das bin ich. Oh Mann, das gibt's ja nicht. Und ja, ja, ich erinnere mich an dich. Ratlos legte er seine Hand ans Kinn. Ich weiß aber deinen Namen nicht mehr. Ich bin Frank. Fuchs, genau. Fuchs wie das Tier. Knut strahlte ihn an. In dem Moment wechselte die Musik zu Maria Magdalena. Frank musste schmunzeln, als die ersten Beats von Sandras Nummer 1 Hit über die Boxen dröhnten. Ich weiß, ich weiß. Irgendwie bin ich mit meinem Musikgeschmack in den 80ern hängen geblieben, Knut lachte. Den Vätern mit ihren Kindern hier, die hier ihre Runden drehen, denen gefällt deine Playlist garantiert. Mir sowieso. Ja, eigentlich suchen meine Jungs die Musik aus, aber ab und zu kann ich es mir nicht verkneifen, was aus den 80ern zu spielen oder 90er-Kram wie Fantasy Girl und King of My Castle. Knut lachte und zuckte mit den Schultern. Bist du eigentlich länger hier in München? Lebst du noch in Stuttgart? Und was machst du beruflich? Ach, weißt du was? Ich mach Schluss für heute und wir können ein wenig übers Fest gehen und über alte Zeiten quatschen, wenn du magst. Frank lächelte und nickte. Gerne. Knut drückte auf einen Knopf und das Signal zur nächsten Runde ertönte. Die Elektroautos wurden langsamer und blieben stehen. Er öffnete die kleine Metalltür an der Seite des Kassenhäuschens und ging hinüber zu den jungen Männern, die dabei waren, die Boxautos zurück an den Rand zu fahren, nachdem die Leute ausgestiegen waren. Frank konnte gar nicht richtig fassen, was da gerade passierte. Wie viele Jahre hatte er von diesem Augenblick geträumt? Und nun war der Wunsch, Knut wiederzusehen, tatsächlich wahr geworden. Die Jungs übernehmen für mich, sagte Knut, als er wieder bei Frank war. Die sind eh froh, endlich wieder ihre eigene Musik spielen und mal eine Zeit lang Chef sein zu können. Naja, wer will's ihnen verübeln? Ich war ja selbst mal so. Gemeinsam schlenderten die beiden über den Festplatz. Die Menschen drängten sich vor den Fahrgeschäften und Festzelten, an denen sie vorbeikamen. Die Sonne stand inzwischen tief am Horizont und färbte alles in goldenes Licht. Überall blinkte und tutete es und die verzerrten Stimmen der Kirmesansager dröhnten. Alles einsteigen, yippie, und noch eine Runde. Der Duft von Popcorn lag in der Luft. Frank erzählte von seiner Kündigung, dem Umzug und der neuen Stelle bei einem IT-Unternehmen in Garching. Knut davon, dass er das Fahrgeschäft im letzten Jahr zusammen mit seinen Brüdern übernommen hat, nachdem sein Vater gestorben war. Frank rang mit sich, ob er die Sache von damals ansprechen sollte. Weißt du noch? Fing er schließlich an. Wir hatten uns für den nächsten Tag verabredet. Ich habe dich noch gesucht, doch ihr wart nicht mehr da. Knut senkte betroffen den Kopf. Das tut mir leid. Es war unser letzter Tag auf dem Vasen. In Stuttgart lief es nicht gut. Mein Vater hatte über Nacht entschieden, dass wir woanders unser Glück versuchen. Durch Verwandte haben wir einen Platz auf der Wiesen ergattert. Wir sind dann mit dem Autoscooter hier auf dem Oktoberfest geblieben und nach München gezogen. Knut zuckte mit den Schultern. Für meine Brüder und mich wäre es besser, meinten unsere Eltern damals. Endlich mal wo bleiben, Freunde finden, auch in der Schule besser werden, beim Schulstoff mitkommen. Hat aber nicht geklappt. Bei mir zumindest. Ich bekam nach wie vor schlechte Noten, hatte einfach viel zu viel versäumt. Darum bin ich früh ab und hab hier gearbeitet. Ich kenne nichts anderes. Das ist mein Leben, wohl oder übel. Knut vergrub die Hände in seinen Hosentaschen. Klingt nicht gerade rosig, seufzte Frank. Naja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Ich bin zufrieden. Ich liebe mein Leben als Schausteller. Es gibt mir viel, glückliche Menschen zu sehen. Strahlende Kinder, feixende Jugendliche, kreischende Mädels, herzhaft lachende Väter. Knut grinste Frank an. Die beiden hatten die Berg- und Talbahn sowie den Breakdancer hinter sich gelassen und standen nun vor Willenborgs Riesenrad. Hast du Lust auf eine Runde? Fragte Knut. Klar, warum nicht? Frank lächelte. Die beiden hatten eine Gondel für sich, als sie nebeneinander Platz nahmen und sich das Rad kurz darauf in Bewegung setzte. Höhenangst, so wie früher, die hatte Frank zwar nicht mehr, aber nun hier mit Knut im Riesenrad zu sitzen, wie vor 34 Jahren, das war echt verrückt. Sein Herz klopfte wie wild. Langsam schaukelten sie höher. Frank wusste nicht, was er erzählen sollte, abgesehen von irgendwelchem Smalltalk. Am liebsten hätte er über seine Gefühle reden wollen, doch sich vor diesem Mann outen, vor einem, den er im Grunde überhaupt nicht kannte. Knut würde sich schön bedanken, mit einem Schwulen im Riesenrad zu sitzen. Sie beide hatten sich geküsst. Ja, schon, aber Jugendliche machten homosexuelle Erfahrungen, ohne dass es zwangsläufig hieß, sie wären deswegen nur schwul. Was damals passiert war, hatte heute keine Bedeutung mehr. Schade, aber wahr. Knut hatte von seinen Jungs gesprochen. Garantiert war er verheiratet und das waren seine Söhne, die beim Autoscooter mitarbeiteten. Er war hetero, definitiv. Der Kuss, ein Experiment, längst vergessen. »Bist du allein auf der Wiesn?« unterbrach Knut Franks Gedankengänge. »Bestimmt wartet deine Frau mit den Kindern irgendwo.« Gespannt schaute Knut ihn an. Seine Augen hatten noch immer dieses faszinierende Muster, wie zwei Achate. Er merkte wohl, dass Frank die Frage unangenehm war, denn er wechselte das Thema. »Die Aussicht ist der Hammer, nicht wahr? Bei klarem Wetter sieht man bis zu den Alpen.« Knut blickte an ihm vorbei in die Ferne zum Horizont, wo die Sonne gerade untergegangen war, während ihre Gondel langsam weiter nach oben fuhr. »Meinst du, wir können von hier auch zum Riesenrad auf den Vasen schauen?« brachte Frank schließlich hervor. »Zurück in unsere Vergangenheit«, Knut seufzte. »Ich habe nicht vergessen, was damals passiert ist. Ich erinnere mich an unseren Kuss. Noch lange habe ich an dich gedacht, an den Jungen vom Cannstatter Vasen. Es hat ewig gebraucht, bis ich mir eingestehen konnte, dass ich schwul bin.« Den letzten Satz hatte Knut ganz leise gesagt. »Tief drinnen habe ich es sicher damals schon gewusst, doch wirklich wahrhaben wollte ich es nicht. Ich wollte mich nicht festlegen, wollte mich ausprobieren. Kurz hatte ich eine Freundin in Ulm, habe auch mal was mit einem Jungen gehabt auf einem der Volksfeste heimlich hinterm Bierzelt, bevor ich dich getroffen habe. Ich fühlte mich frei. Und dann, von einem Tag auf den anderen«, Knut stockte, »bin ich in einen Käfig gesteckt worden. Als ich 17 war, haben mich meine Eltern verheiratet.« »Scheiße.« Frank konnte nicht glauben, was er hörte. Knut suchte seinen Blick. »Dabei ahnte ich, dass ich nur auf Männer stehe und dass es falsch war, auf was ich da mit mir machen ließ, in was meine Eltern mich da drängten. Das Mädchen war die Tochter eines befreundeten Paares meiner Eltern, Roma, so wie wir. Familie, Ehre, Religion und Tradition, das zählt bei uns. Meine Eltern meinten wohl, man müsse mir den Weg vorgeben, damit ich nicht davon abkomme.« Frank schluckte. Er merkte, wie er wütend und traurig zugleich wurde. Wir hatten Knuts Eltern ihrem Sohn so etwas nur antun können. »Meine Frau und ich hatten keine Kinder. Im Bett ist nie viel gelaufen. Auch wenn ich es versucht habe, viel mehr als Küssen und Schmusen war nie drin. Während dieser Zeit habe ich hinter dem Rücken meiner Frau was mit Strichern gehabt, deren Namen ich nicht kenne. Ich kannte. Ich bin heimlich in die Münchner Sexkinos gelatscht und habe mir für ein paar Mark einen blasen oder runterholen lassen. So habe ich das ausgelebt, was mir fehlte. Und«, Knut holte tief Luft, »dabei habe ich mich mit Hepatitis angesteckt. Mit der Konsequenz, dass meine Frau sich hat scheiden lassen, weil sie dahinter eine Affäre mit einer anderen oder einen Besuch im Puff vermutete. 20 Jahre ist das her. Gefühlskalt hat sie mich genannt. Nicht in der Lage zu lieben. Gefühlskalt. Weißt du, meine Oma hat immer gesagt, Zuckerwatte isst man, wenn man verliebt ist. So wie gefrorene Zuckerwatte habe ich mich in dieser Zwangsehe gefühlt. Als wären meine Gefühle zu Eis erstarrt. Ich habe nie richtig lieben können.« Mittlerweile war ihre Gondel am höchsten Punkt angelangt und blieb stehen, damit unten erneut Leute zusteigen konnten. »Mein Gott, ich offenbare mich hier einem völlig fremden Mann, einen, von dem ich eigentlich gar nichts weiß. Unser Kuss war für dich sicher nicht mehr als ein Ausrutscher. Ich habe dich ganz schön überrumpelt damals.« Es war merklich dunkler geworden. Im Licht der Lämpchen, die Gondel umrahmten, erkannte Frank, dass Knut Tränen in den Augen hatte. Frank wollte etwas sagen, doch Knut war schneller. »Oh Mann, entschuldige, irgendwie bist du der Erste, dem ich das alles anvertraue. Keiner sonst weiß, was in mir vorgeht. Meiner Mutter, meinen Brüdern, meinen Neffen, der ganzen Familie mache ich seit Jahren was vor. Tu so, als ob. Sie denken, dass ich eben Einzelgänger bin. Dabei wünsche ich mir nichts sehnlicher als einen, mit dem ich mein Leben teilen kann. Schwul und Roma zu sein, wenn du wüsstest, wie schwer das ist. Ich hoffe, du kannst mich verstehen und dass du damit klarkommst, dass ich so bin.« Diesmal war Frank es, der die Initiative ergriff, nicht Knut. wie damals vor so vielen Jahren. Er zog ihn zu sich heran und gab ihm einen Kuss, einen ganz langen. Knut schmeckte nach Zigaretten und Eisbonbons, sein Bart piekste. Frank merkte, wie sich trotz der Aufregung die Anspannung in Knuts Körper löste, während er sich ganz diesem Kuss hingab. Und auch Franks Anspannung verflog. In diesem Moment wollte er nichts mehr, als Knut nahe zu sein. Frank fühlte sich so wie der Schuljunge, der er einmal gewesen war. Sein Herz tanzte vor Glück und es kribbelte in seinem Bauch. Am liebsten hätte er laut losgelacht und in die Welt hinausgeschrien, wie glücklich er war. Das hier mit Knut fühlte sich richtig an. Vielleicht hatte Frank endlich gefunden, was er so lange schon suchte. Liebe und Geborgenheit. Als die beiden sich aus ihrem Kuss lösten, flüsterte Frank, bei mir musst du dich nicht verstellen. Und er wusste, dass er auch Knut nichts vormachen musste. Knut kam aus einer völlig anderen Welt. Sein Leben war so völlig anders verlaufen als seins. All die Freiheiten und Möglichkeiten, die Frank gehabt hatte, hatte Knut nie. Und trotzdem teilten sie den gleichen Wunsch, sie selbst zu sein und einem anderen nichts vorspielen zu müssen. Frank hielt ihn fest und streichelte über Knuts Kopf, der in seinen Schoß gesunken war, als ihre Gondel langsam nach unten schaukelte. Die bunten Lichter des Oktoberfests und der Stadt lagen wie ein weites Sternenfeld unter ihnen. Dass ich dich heute wieder getroffen habe, ist Schicksal, davon bin ich überzeugt. Es ist ein Zeichen dafür, dass ich zu mir selbst stehen und meine Liebe leben kann, wenn ich nur mutig genug bin. Knut räusperte sich und wischte sich mit dem Hemdsärmel übers Gesicht. Oh Mann, ich bin fast 50 und heule wie ein kleines Kind. Er lachte leise und richtete sich wieder auf. Frank und Knut hielten sich an den Händen und ließen einander auch nicht los, als sie schließlich ausstiegen. Beiden war egal, ob es jemand bemerkte. Das Blinken der Fahrgeschäfte und die Neonschrift der Jahrmarktbuden leuchteten auf ihren Gesichtern. Knut lächelte Frank an. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich werde nicht nochmal verschwinden, versprach er. Als sie wieder über den Festplatz schlenderten und die ersten Sterne am Himmel über ihnen zu funkeln begannen, hielten sie einander noch immer an der Hand. Ja, die Geschichte ist eine Fortsetzung von der Geschichte Frittierte Sonnenstrahlen, die 1985 spielt. Die nächste Geschichte geht in eine ganz andere Richtung. Seine kleine Welt. Als Raphael zu sich kam, fand er sich in einem Himmelbett wieder. Er lag auf weißer Leinenbettwäsche, die nach Weißspüler duftete. Wo war er und wie war er hier hingekommen? Er blickte sich um, versuchte sich zu orientieren. Eine Kommode stand in einer Ecke des Raums, ein Kleiderschrank zu seiner Linken neben dem Bett, verziert mit kitschiger Bauernmalerei. Zu seiner Rechten stand ein Nachttisch mit Tiffany-Tischlampe, daneben das Fenster mit Fensterkreuzen und gehäkelten Vorhängen, dahinter die Kronen von Bäumen, einen Kirchturm konnte er ausmachen, die Uhr stand auf kurz vor drei. Raphael wollte sich aufrichten, doch er stellte fest, dass er sich nicht bewegen konnte. Er war mit Handschellen ans Bett gekettet. Verdammt, wer... Erinnerungsfetzen. Das Bistro, eine Autobahntankstelle, ein Mann, ein Lächeln. Ihm war schwindelig geworden, als er zu seinem geparkten Auto zurückgegangen war. Ach, komm schon, Raphael, was war davor? Versuchte er, seinen Gedanken auf die Sprünge zu helfen. Zäh und bruchstückhaft kamen die Erinnerungen zurück. Die Fahrt von Kassel nach Berlin. Ja, genau. Früh morgens war er gestartet und mitten auf der Autobahn war das Tanklämpchen mit einem Ping angegangen. Raphael war zur nächsten Autobahntankstelle gefahren und zumindest ein paar Liter nachzutanken. Als er im kleinen Laden der Raststätte stand, da war ihm dieser Mann aufgefallen. Ein scharfer Kerl, Ende 20 vielleicht, der an einem der Stehtische seinen Kaffee trank. Er hatte ihn angelächelt und die ganze Zeit im Auge behalten, während Raphael in der Schlange an der Kasse stand, zahlte und schließlich ging. Nach dem Tanken hatte Raphael sein Auto auf dem Parkplatz abgestellt und sich entschieden, ebenfalls einen Kaffee im Bistro der Raststätte zu trinken und diesen Mann irgendwie anzusprechen. Außerdem sollte ihm das Koffein helfen, die lange Autofahrt besser durchzustehen. Er hatte sich also einen Kaffee bestellt, war selbstbewusst auf den fremden N20er zugegangen und hatte ihn gefragt, ob er sich zu ihm gesellen dürfe. Der Unbekannte war groß, hatte eisblaue Augen und schwarze Haare. Ein kantiges Gesicht, war glatt rasiert, umwerfend, gut aussehend. Ein wenig erinnerte er ihn an Henry Cavill. »Ich bin Elvis«, hatte dieser ihm dann angelächelt und ihm die Hand entgegengestreckt. »Mein Name ist ziemlich unüblich, ich weiß. Meine Eltern waren etwas eigen. Sie hatten ihre ganz eigenen Vorstellungen«, hatte er geschmunzelt. »So wie ich. Ich weiß, was ich will, und das nehme ich mir auch.« Die beiden hatten letztlich Nummern getauscht. Die Strecke Kassel-Berlin fuhr Raphael regelmäßig in beide Richtungen. Er und sein Flirt könnten sich demnächst wieder treffen. Da würde was laufen. Raphael war sich sicher. Er war zurück zu seinem Auto gegangen, daran erinnerte er sich noch. Ein echt geiler Kerl, was habe ich ein Glück, hatte er beim Aufschließen des Wagens gedacht. Und dann Filmriss. Synthesizer-Beats, die ihnen irgendwie bekannt vorkamen, rissen Raphael aus seinen Gedanken. Musik, die von irgendwo hinter der Zimmertür herkommen musste und lauter wurde. Tiffany, schoss es durch seinen Kopf und schon setzte der Refrain des 80er-Hits ein. I think we're alone now. Im nächsten Moment trat Elvis durch die Tür, der Mann von der Raststätte. Endlich bist du wach. Du hast den halben Tag verschlafen, grinste er Raphael an. Ich hatte schon Angst, dass ich es mit den K.O.-Tropfen übertrieben habe. Elvis hatte eine Axt über die Schulter gelegt. In der anderen Hand hielt er einen Bluetooth-Lautsprecher, aus dem die Musik tönte. Die obersten Knöpfe seines Kauhemds waren geöffnet. Auf seiner Stirn standen Schweißtropfen. Nicht, dass du dich wunderst. Ich habe ein bisschen Holz gehackt. So halte ich mich fit, weißt du? Sagte er und schaltete den Lautsprecher aus. Übrigens, falls du auf die Idee kommen solltest zu schreien, hier wird dir keiner zu Hilfe kommen. Du hast mir in der Raststätte was in den Kaffee getan, ächzte Raphael und versuchte, seine Handgelenke zu befreien. Blitzmerker, du hast doch so gar nichts mitbekommen, amüsierte dieser irre Holzfelder sich und legte die Axt sowie Lautsprecher auf der Kommode ab. Du warst zu beschäftigt damit, meine Nummer in dein Handy einzutippen. Mein Handy, keuchte Raphael. Das wirst du hier nicht brauchen. Wen willst du auch anrufen? Roman? Ich habe seine Nachricht im Sperrbildschirm gesehen. Elvis verstellte seine Stimme ganz hell und verzweifelt hörte sie sich an. Schatz, warum meldest du dich nicht? Hör zu, Elvis, du bist verwirrt. Jeder macht mal Fehler, irgendwas Unüberlegtes. Man kann dir helfen, da bin ich sicher. Mach mich einfach los und wir rufen bei einem Arzt oder Krankenhaus an. Ich verspreche dir, dass ich keinem sagen werde, dass du mich mir festgehalten hast. Elvis lachte hämisch. Versprich, was du willst, ich glaub dir kein Wort. Du bist ein Lügner und Betrüger. Wer einmal fremd geht, das war sicher nicht das erste Mal, dass du dir von irgendwelchen Kerlen die Nummer hast zustecken lassen, oder? Da siehst du mal, was alles passieren kann, wenn man fremden Männern hinterhersteigt, obwohl man vergeben ist, kicherte Elvis und dann wurde er ernst. Du bist echt wie alle anderen, platzte es aus ihm heraus. Egal, jetzt sind wir beide zusammen. Mir wirst du nicht fremd gehen. Roman wird früher oder später die Polizei informieren, wenn ich mich nicht melde. Sie werden mich suchen, keuchte Raphael. Ach, jedes Jahr verschwinden in Deutschland so viele Menschen spurlos. Viele tauchen nie wieder auf. Elvis stöhnte und rieb sich die Schulter. War echt nicht einfach, dich in den Kofferraum zu hieven. Du hast aber auch so gar nicht mitgeholfen, spottete er, griff hinter sich und nahm eine Rolle Isolierband von der Kommode. Ein Stück davon riss er von der Rolle ab, trat ans Bett und klebte es dem protestierenden Raphael über den Mund. Tut mir leid, aber du laberst mir zu viel Müll. So, das hält. Und jetzt machen wir es uns ein bisschen gemütlich. Elvis zog sein Hemd aus und ein muskulöser Oberkörper kam zum Vorschein. Blasse Haut, stark behaart. Seine ausgelatschten Chucks kickte er in eine Ecke, öffnete den Reißverschluss seiner Jeans und schob sie über seine haarigen Beine nach unten. Er trug karierte Boxershorts und hatte einen Ständer. Nur mit seinen Shorts und graumelierten Wollsocken begleitet, legte er sich zu Raphael aufs Bett und schmiegte sich an ihn. Der versuchte, sich wegzudrehen, doch er schaffte es nicht. Elvis drückte seinen Ständer an Raphaels Oberschenkel und gab ihm sanft einen Kuss auf die Wange. »Hab keine Angst, ich bin bei dir und ich werde immer für dich da sein.« Er schob seine Hand in Raphaels Hose, doch bei dem regte sich nichts. Raphael stöhnt gequält. »Du bist müde, stimmt's?« »Ich auch. War ein anstrengender Tag für uns beide. Nicht schlimm, wenn du keinen hochkriegst. Dann fick ich dich eben. Bin eh lieber aktiv.« Raphael lief es kalt den Rücken herunter. Er war diesem Kranken komplett ausgeliefert. Elvis blies seine Hand in Raphaels Hose und strich mit der anderen durch Raphaels Haare. »Weißt du, du hast mir gleich gefallen, als ich dich beim Tanken gesehen habe«, hauchte er in Raphaels Ohr. »Wahnsinn, deine Augen sind so schön. Ich mag deinen Bart, deine Nase, die Ohren. Dein Körper ist perfekt. Kein Gramm Fett zu viel. Ich mag deinen südländischen Touch. Du bist vollkommen. Hab's kaum fassen können, als ich dich an der Raststätte hab stehen sehen. Ein Bild von einem Mann. Das Schicksal hat es gut gemeint mit uns beiden. Serendipity nennt man das.« In diesem Moment fing Elvis an zu summen. Wieder die Melodie von I Think We're Alone Now. »Weißt du, ich liebe dieses Lied«, seufzte Elvis. »Glaubst du auch an Liebe auf den ersten Blick?« Wieder stöhnte Raphael. »Sag jetzt nichts, hör einfach zu.« Elvis Summen lullte Raphael ein wie ein monotones Wiegenlied. Er merkte, wie ihm schummrig wurde, und er schlief ein. Erst als das Licht angeknipst wurde, kam Raphael wieder zu sich. Die Deckenlampe, ein verstaubter Kronleuchter, blendete ihn mit grellen Kerzenlampen. Stunden mussten vergangen sein. Hinter den Fensterkreuzen war es dunkler geworden, Abendrot färbte den Himmel über den Baumkronen. Elvis hatte sich angezogen, knöpfte gerade sein Hemd zu. Er hatte Raphael vom Bett losgemacht und wies ihm nun mit der Hand den Weg zur Tür, die offen stand. Zögernd stand Raphael auf. »So, jetzt zeige ich dir meine kleine Welt. Alle warten schon auf dich.« Er stieß Raphael mit dem Griff der Axt in den Rücken und schubste ihn so durch die Tür in einen dunklen Flur mit einer Haustür am anderen Ende. Es ging nach draußen, über eine Terrasse und eine Wiese mit Ligusterhecken. Das Abendrot ging langsam in Dämmerung über, während Elvis Raphael von vor sich her in Richtung eines Gartenhäuschens schob, durch dessen Fenster sanfter Lichtschein fiel. Als Raphael eintrat, traute er seinen Augen kaum. Eine Art Empore aus Regalbrettern war dort aufgebaut, geschmückt mit bunten Lichterketten. Überall saßen dicht gedrängt kleine und große Puppen. Barbies mit abgeschnittenen oder verfilzten Haaren, Kens mit blinden Augen, teils abgerissenen Armen und Beinen, Babypuppen, Marionetten und Handpuppen, dazu ganz viele Kuscheltiere, die zu einem großen Haufen aufgetürmt waren. Plüschelefanten, ein Elch, ein Koala, eine giftgrüne Sockenpuppe mit Wackelaugen, Stoffhasen, Monchichi-Figuren, ein trauriger Clown, treu doof blickende Hunde und Katzen. Inmitten der Puppen und Plüschtiere stand ein Papasansessel aus geflochtenem Rattan mit einem großen weißen Sitzkissen. Rechts und links davon standen dreibeinige Nierentische, auf denen dutzende Duftkerzen brannten. Das ganze Gartenhäuschen roch, nein, stank nach Zimt. Schwer hing der Geruch im Raum, Raphael konnte kaum atmen. »Hier auf meinem Thron mache ich es mir jeden Abend gemütlich und träume«, flüsterte Elvis, während er mit der Klinge der Axt über Raphaels Brustkorb strich. »Ich erzähle Geschichten oder höre den Geschichten meiner Kinder zu.« Elvis griff in den Haufen der Stofftiere und nahm scheinbar wahllos eins davon in die Hand. »Hallo, Kasimir«, raunte er dem kopflosen Teddybären zu, den er an seine Wange hielt. »Darf ich dir Raphael vorstellen? Er ist mein neuer Freund, der Mann meines Lebens.« Raphael schauderte. Zuerst war Kasimir nur ein Teddy, aber dann hat er ziemlich schnell seine ganz eigene Persönlichkeit entwickelt. Er ist der Anführer meiner Bärchen geworden. »Leider ist er ein bisschen kopflos«, lachte Elvis und legte den Teddy behutsam zurück zu den anderen Stofftieren. »Wenn jeder Mensch solche Freunde hätte wie ich, dann wäre die Welt ganz bestimmt ein fröhlicherer Ort«, lächelte er zufrieden und senkte die Axt, drückte die Klinge in Raphaels Schritt. Der versuchte ruhig zu bleiben angesichts der Angst vor dem, was Elvis mit ihm vorhaben könnte. »Du zitterst ja. Warum bist du denn so aufgeregt? Komm schon, entspann dich, sei ganz du selbst.« Elvis ging vor ihm auf die Knie und nestelte an Raphaels Gürtel. Die Axt legte er neben sich auf den Boden. Raphael musste etwas tun, er brauchte einen Plan, musste Elvis irgendwie ablenken und dann flüchten. Die Tür des Gartenhäuschens war nah. Über die Wiese würde es bestimmt einen Weg durch die Hecken geben, weg vom Haus, weg in die Freiheit. Elvis hatte Raphaels Hose mittlerweile geöffnet, bis auf die Knöchel runtergeschoben und nahm seinen schlaffen Schwanz in den Mund. Raphael ächzte. Wenn er die Axt mit dem Fuß... Elvis war so mit seinem besten Stück beschäftigt, vielleicht würde er nichts mitbekommen. Raphael schaffte es, die Klinge der Axt unter einen Fuß des Nierentischs zu schieben, der ihm am nächsten war. Er schob und hebelte vorsichtig bis der Tisch an den Berg aus Stofftieren stieß, leicht kippte und die Kerze zu rutschen begann. Die größte von ihnen sogar leise über die Tischkante fiel. Elvis gab sich derweil alle Mühe und hatte Erfolg. Obwohl sich alles in ihm dagegen sträubte, merkte Raphael, wie er einen Streifen bekam. »Na, geht doch«, schmatzte Elvis zufrieden. Raphael hoffte, dass sein Plan aufging, doch die heruntergefallene Kerze war wohl ausgegangen. Er schloss die Augen und versuchte, an etwas zu denken, das ihn abtörnte. Vergebens. Dieser Bekloppte konnte verdammt gut blasen. Er wollte sich schon seinem Schicksal ergeben, da drang ein beißender Geruch an seine Nase, der den schweren Zimtduft nun überlagerte, der Gestank von brennendem Plastik und Polyester. Raphael öffnete die Augen und da sah er, wie eine Stichflamme emporschoss und die Plüschtiere in Brand setzte. Auch Elvis hatte den Gestank bemerkt und ließ von Raphael ab. »Was zum...« schrie er beim Blick über die Schulter. Der Haufen brannte nun lichterloh. Gerade als Elvis sich aufrichten wollte, stieß Raphael ihn von sich weg. Elvis verlor das Gleichgewicht und fiel rücklings in den brennenden Kuscheltierhaufen. »Du verdammter Wichser! Ich bring dich um! Ich bring dich um!« brüllte er, während Raphael rasch seine Hosen hochzog und nach draußen stürmte. Er warf die Tür hinter sich zu, ließ das Gartenhäuschen und Elvis Schmerzensschrei hinter sich, riss sich das Klebeband vom Mund, versuchte sich zu orientieren. »Hilfe!« schrie Raphael und noch einmal lauter »Hilfe!« Da, ein Gartentor. Abgeschlossen war es nicht, zum Glück. Raphael rannte hinaus, irrte durch ein Labyrinth von mannshohen Hecken, schaffte es schließlich hinaus. Über einen Gartenweg sprintete er weiter, ohne sich umzusehen, bis er eine Straße erreichte. An deren Ende befanden sich mehrere Häuser und auch die Kirche, die er vom Fenster aus gesehen hatte. Keuchend blieb er stehen, schnappte nach Luft. So weit, so gut. Nun musste er bloß noch ein Auto anhalten oder irgendwo klingeln und um Hilfe bitten. Es war mittlerweile dunkel geworden. Die Straßenlaternen gingen an, er rannte weiter und machte vor sich ein Geschäft aus, in dem Licht brannte. Eine Metzgerei. Raphael hastete darauf zu. Hinter der gläsernen Eingangstür stand eine ältere Dame, die dabei war, abzuschließen. Als sie Raphael kommen sah, drehte sie den Schlüssel noch einmal um und öffnete ihm die Tür. »Sie haben Glück, ich wollte gerade schließen. Es ist schon nach 8. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie sind ja völlig außer Atem.« »Ich muss telefonieren, unbedingt, sofort«, japste Raphael. »Hier bei Ihnen im Dorf lebt ein Geistesgestörter. Er hat mich überfallen und in seinem Haus festgehalten. Nur mit viel Glück konnte ich ihm entkommen. Wir müssen die Polizei rufen.« »Jetzt setzen Sie sich erstmal hin und atmen Sie durch«, beruhigte die Dame ihn und stellte ihm einen Stuhl hin. »Ich hol schnell das Telefon.« »Okay, aber bitte beeilen Sie sich«, keuchte Raphael. Die Dame verschwand in einem Hinterzimmer. Als sie lächelnd wiederkam, hielt sie ein Handy ans Ohr. Raphael hörte eine Männerstimme durch den Hörer. Gott sei Dank, sie hatte die Polizei also schon informiert. Super. Sie lächelte Raphael an, während sie ins Handy sprach. »Mach dir keine Gedanken, Elvis. Dein Freund ist bei mir in den besten Händen. Ich passe auf ihn auf. Bis gleich, mein Lieber.« Raphael starrte die Frau entsetzt und fassungslos an. Sie legte das Telefon zur Seite und griff nach einem Fleischermesser von der Theke. »Jetzt guck nicht so, du Dummerchen. Elvis hat dir doch gesagt, dass er immer für dich da ist. Dir wird es schon noch gefallen in unserer kleinen Welt. Wart's einfach ab.«
Sie hören die Sendung Berggasse 8. Nach einer Begrüßung zu Beginn durch Veit Georg Schmidt liest Jan Ranft aus seinem neuen Buch Starkregen. Wir bringen Ausschnitte aus der Lesung und schon geht es weiter.
Die nächste Geschichte ist ein bisschen kürzer. Und witziger. Oh. Und heißt Pinkwashing. Die habe ich für einen Poetry Slam geschrieben. Relativ kurzfristig, weil es gibt einen queeren Poetry Slam. Und dann habe ich gesagt, oh, interessiert mich. Und 3 Tage vom Poetry Slam habe ich eine Mail bekommen oder einen Anruf, wo es dann hieß, ja Jan, wie sieht's aus mit deiner Geschichte für den Poetry Slam? Habe ich gesagt, ich habe doch nicht gesagt, dass ich mitmache. Doch, du machst da mit jetzt. Und dann musste ich innerhalb von 3 Tagen 2 Geschichten, weil beim Wettbewerb muss man ja dann auch in eine 2. Runde, zum Thema Pinkwashing aufschreiben. Die erste habe ich nicht im Buch, aber die 2. Pinkwashing. Versehentlich hatte Mona das rote T-Shirt, das ihr Sohn so sehr liebte, zur Kochwäsche gesteckt. Es war das Bandshirt von Ed Sheeran, einem Musikgeschmack, bei dem sich eine Mutter keine Gedanken machen musste. Auch sonst war ihr 15-jähriger Sohn für sein Alter sehr pflegeleicht. Während ihre Kolleginnen die wildesten Geschichten über ihren pubertierenden Nachwuchs erzählten, war Kajus das Musterbeispiel eines unkomplizierten Teenagers. Er half im Haushalt seiner alleinerziehenden Mutter mit, ging für sie beide einkaufen, mähte den Rasen ohne Murren, räumte den Tisch ab und das Geschirr in die Spülmaschine ein. Auch diese unsägliche Jugendsprache, die Gleichaltrige sprachen, Jalla, ich schwör, Alter, Digger, die war ihr bei Kajus nie zu Ohren gekommen. Kurz, Mona hatte keinen Grund, sich um ihren Jungen irgendwelche Sorgen zu machen. Und so war es selbstverständlich, dass Kajus an jenem Donnerstag die Waschmaschine selbst befüllte und anschaltete, während seine Mutter noch auf der Arbeit im Pflegeheim war. Dass im Wäschehaufen sein rotes Shirt steckte, das hatte er wohl nicht mitbekommen. Weißwäsche, 60 Grad, 60 Minuten ohne Vorwäsche. Kajus Sportsocken und seine Unterwäsche weiß und von Calvin Klein. Okay, einen Makel hatte ihr Heranwachsender doch, nämlich Markenklamotten. Seine Schuhe mussten Air Jordan sein, die Sweatshirts von Tommy Hilfiger, seine Jeans von D-Squared. Zum Schlafen trug er nur Bandshirts und eben besagte Unterwäsche. Mona schob Extraschichten, um ihren Sohn seine ausgefallenen Modewünsche erfüllen zu können. Sie tat es ja gerne. Immerhin war Kajus der Mensch, der ihr am meisten bedeutete, seit sich sein Vater mit einer Jüngeren aus dem Staub gemacht hatte. Kajus war damals gerade 5 gewesen. Außerdem wollte sie nicht, dass ihr Sohn in der Schule zum Außenseiter würde, weil er mit seinen Klassenkameraden nicht mithalten konnte. Nachdem dieses T-Shirt also mit in der Waschmaschine gelandet war, färbte es seine gesamte weiße Wäsche rosa, bis auf die Unterhosen und Socken, die Kajus gerade trug. Unbeeindruckt von dem Ergebnis steckte ihr Sohn alles gleich in den Trockner und als seine Mutter von der Arbeit nach Hause kam, waren seine Sachen längst feinsäuberlich in der Kommode im Jugendzimmer verstaut. Deshalb bekam Mona davon zunächst einmal nichts mit. Kajus trug die verfärbten Teile, ohne sich zu beschweren. Erst als Tage später Calvin Klein Trunks in Rosé in der Schmutzwäsche auftauchten, fiel es Mona überhaupt auf. Gleich am nächsten Tag wollte sie Bleichmittel kaufen und das Problem aus der Welt schaffen. Nach dem Abendessen sprach sie ihren Sohn auf das Malheur an und fischte währenddessen die übrige Unterwäsche aus der Kommode. Es war an für sich keine große Sache, jedoch wunderte sie sich, dass Kajus offenbar gar nicht störte, dass seine Wäsche verfärbt war. »Warum hast du denn nichts gesagt? Keine Sorge, mit Bleiche kriegen wir das wieder hin«, flötete sie und ließ das letzte zartrosa Teil in den Wäschekorb fallen, den sie sich zwischen Arm und Taille geklemmt hatte. »Okay«, erwiderte Kajus knapp, der auf seinem Bett lag und sich wohl mal wieder irgendwelche Videos auf TikTok anschaute. »Du bist doch kein Mädchen. Die Jungs vom Basketball würden sonst was denken, wenn du in der Umkleide«, säuselte sie wie nebenbei. Das Basketballtraining war übrigens noch so eine Sache, die sie ihrem Sohn ermöglichte. Jeden Montagabend fuhr sie ihn hin. »Na und? Ist mir egal«, erwiderte Kajus lapidar, ohne vom Handy hochzuschauen. Mit dieser Antwort hatte Mona nicht gerechnet. »Ist dir die Meinung der anderen denn nicht mehr wichtig? Du willst doch nicht, dass sie denken, dass du...« Mona brachte das Wort kaum über die Lippen. »Homosexuell bist.« Sie spürte, dass sie puterrot wurde und eine Hitzewelle der Wechseljahre sie überrollte. Am liebsten wäre sie im Erdboden versunken, so sehr schämte sie sich, mit ihrem Sohn über derartiges zu reden. Sie war katholisch erzogen worden und Homosexualität ein Tabu, etwas, das sie bloß aus irgendwelchen seltsamen Talkshows kannte. »Na, und wenn es so wäre?«, erwiderte Kajus trotzig. »Kajus, darüber macht man keine Witze«, entrüstete sich Mona in einem Tonfall, den sie ihrem Sohnmann gegenüber zum letzten Mal angeschlagen hatte, als er 10 war. An Halloween war er auf die Idee gekommen, Opas Gebiss in einen Kürbiskopf zu stecken. Was ihr Sohn soeben angedeutet hatte, das durfte nicht wahr sein. »Ich meine es ernst, Mama.« Mit finsterer Miene legte Kajus sein Telefon zur Seite und schaute sie an. Mona merkte, wie sie weiche Knie bekam. Der Wäschekorb rutschte ihr von der Taille und landete beinahe auf dem Boden. Gerade so konnte sie ihn noch fangen. Sie musste sich erst mal setzen und ließ sich aufs Bett neben ihrem Sohn plumpsen. Durch ihre Gedanken schwirrten Bilder von in Lack und Leder gekleideten Männern mit Schnauzbärten, Peitschen und Reiterstiefeln. So hatte sie es in den Talkshows gesehen. Vermischt mit Tagesschaubildern von leicht bekleideten, geschminkten Männern, die sich auf irgendwelchen Demowagen räkelten. Um Himmels Willen, hatte sich ihr eigener Sohn gerade dazu bekannt, homosexuell zu sein? Was hatte sie nur falsch gemacht? Lag es daran, dass sie ihm ein männliches Rollenvorbild vorenthalten hatte? Caius war ja praktisch ohne Vater aufgewachsen. Das war sicher der Grund, dass er sich so entwickelt hatte. Und sie war eine zu starke Mutterfigur für ihren Sohn. Klar, dass er keine andere Frau würde so lieben können wie Mona. Vielleicht hatte sie auch während der Schwangerschaft etwas falsch gemacht. Sie erinnerte sich an ein Gläschen Sekt während der dritten Woche auf Noras Geburtstag. Oder war sie mit ihren damals 37 Jahren vielleicht doch schon zu alt für eine Schwangerschaft gewesen? Vielleicht hatte Caius auch durch irgendetwas anderes homosexuelle Neigungen entwickelt. Hatte ihn Bob der Baumeister zu einem Homosexuellen werden lassen? Oder schlimmer, war er dazu verführt worden, etwa von seinem Basketballtrainer? Einem 30-jährigen Junggesellen, der Mona schon immer verdächtig vorgekommen war. Hätte sie doch dieses vermaledeite Shirt nicht falsch einsortiert. Was, wenn sie ihren Sohn mit der rosa gefärbten Wäsche erst auf die Idee gebracht hatte? In seinem Alter war man noch so beeinflussbar. Was, wenn ihr Sohn wie diese Männer aus dem Fernsehen werden würde und Gefallen an deren Lebensstil fände? Könnte sie ihn dann noch lieben? Alles, nur nicht schwul, flehte eine Stimme in ihrem Kopf, gebetsmühlenartig. Ihre Hände krallten sich derweil in Caius' Bettdecke. Mona kullerten bereits erste Tränen über die Wangen. Womit nur hatte sie das verdient? »Ich bin nicht schwul, Mama«, erlöste Caius seine Mutter endlich. Mona fiel ein Stein vom Herzen, schwer wie eine Waschmaschine. »Gott sei Dank! Mensch, Caius, wie kannst du mich nur so erschrecken?« atmete sie erleichtert auf und wischte rasch mit dem Handrücken die Tränen weg. Mona beugte sich zu ihrem Sohn vor und wollte ihn an sich drücken, aber er setzte sich im Bett auf und verschränkte die Arme vor seiner Brust. Verwirrt blickte sie ihn an. »Mama, sagt dir der Begriff Non-Binary was?« Mein Akku macht auch noch mit, 4%. Es wird knapp. Ich habe schon die Helligkeit ein bisschen runtergemacht. Im Notfall lese ich im Buch weiter. Jutta hasste solche Samstage. Gemeinheiten heißt die Geschichte. Jutta hasste solche Samstage. Weil ihr Chef es so wollte, musste sie für dieses blöde Seminar in Göttingen ihr geheiligtes Wochenende opfern. Immerhin war das Tagungshotel ganz okay. Es gab sogar einen Wellnessbereich, den sie nutzen konnte. Nach dem Seminar würde sie sich eine Hot-Stone-Massage gönnen, an der Hotelbar vorglühen und anschließend in der Stadt auf die Piste gehen. Das hatte sie sich redlich verdient. Das Seminarthema lautete Telefonakquise in Zeiten von Homeoffice und mobilem Arbeiten und war genauso knochentrocken, wie es sich anhörte. Wenigstens war das Ganze kein Online-Kurs, die Pandemie war ja Gott sei Dank Geschichte. Seit Stunden gab sich Jutta nun Mühe, nicht einzuschlafen. Die sonore Stimme des Dozenten hatte sie so eingelullt, dass ihr die Augen schon mehrere Male zugefallen waren. Dabei war dieser Sven Sesemann ein echter Hingucker. 3-Tage-Bart und dunkle Gelfrisur, weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, graue Weste und ausgewaschene Jeans. Zudem hatte er einen ziemlichen Knackarsch, überlegte Jutta und biss sich dabei auf die Unterlippe. Der ist garantiert schwul. So wie noch jeder Kerl schwul gewesen ist, den ich gut fand, seufzte sie innerlich, während der Dozent vergeblich versuchte, in einer PowerPoint-Präsentation ein Video abzuspielen. Irgendwie ziehe ich Schwule an. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht strahle ich irgendetwas aus. In Jutas Freundeskreis waren echt viele Männer schwul. Stefan und sein Freund zum Beispiel. Außerdem gab es noch Heiko, der im Supermarkt arbeitete und den sie zumindest flüchtig kannte. Adrian und seine Freundin nicht zu vergessen. Gefühlt hing sie schon ihr ganzes Leben mit Schwulen rum. Angefangen hatte es in der Grundschule. Damals war sie von allen gehänselt worden, weil sie dick war, ihr Gesicht mit Sommersprossen übersät, sie eine feste Zahnspange trug und die abgelegten Klamotten ihrer großen Schwester. Allerdings war ihr Name der wahre Aufhänger. Nicht ihr Vorname, Jutta ging ja noch, aber ihr Nachname, Gemeinhard, war echt übel. Gemeini, Jutta G. Punkt, hart aber herzlich. Sie kannte alle Wortspiele, die man sich nur vorstellen konnte. Ihr Banknachbar Christian Harten, hatte nie bei den Hänseleien mitgemacht. War er doch selbst Opfer der Sticheleien und blöden Witze seiner Mitschüler. Auch sein Name sorgte regelmäßig für dreckige Lacher in der Klasse. Schwuli, Warmdusche und noch viel Schlimmeres hatte er sich zudem anhören müssen. Als kleines, dickes Mädchen hat man es nicht leicht und als kleiner, sensibler Junge, so wie Christian, ebenso wenig. Ob er damals schon gewusst hatte, dass er schwul war? Angemerkt hatte man es ihm schon, fand sie im Rückblick. Als Außenseiter in ihrer Klasse fanden er und Jutta irgendwann zusammen und wurden unzertrennlich. Die ganze Der Tag war lang für mich. Heute früh sehr früh aufgestanden. Die ganze Schulzeit über blieb sie mit Christian befreundet. Nach der Grundschule wechselten beide aufs Gymnasium, büffelten gemeinsam für Klassenarbeiten, engagierten sich für die Schülerzeitung, wählten in der Oberstufe dieselben Kurse, besuchten zusammen den Tanzkurs und waren ein Paar beim Abiball. Eines Tages, kurz vorm Abitur, hatte Christian ihr offenbart, dass er auf Männer stand. Sie war die Erste, der er sich anvertraute. Erst wusste Jutta nicht, wie sie damit umgehen sollte, obwohl sie es irgendwie schon die ganze Zeit geahnt hatte. Sie mochte Christian und sie würde zu ihm stehen, egal was käme. Daran bestand kein Zweifel. Es war schwierig, eben weil sie Christian so mochte. Ein bisschen zu sehr vielleicht. Insgeheim war Jutta nämlich in ihren besten Freund verknallt. Nach der Schulzeit fingen die beiden in Frankfurt an zu studieren. Christian wurde ausgemustert und konnte zeitgleich ins Studium starten. So gründeten sie eine WG in Bockenheim. Mit Christian konnte Jutta immer über alles reden. Er verstand sie besser als jeder andere Mann. Oft kuschelten Jutta und Christian zusammen auf der Couch und schauten Sex and the City oder Will and Grace oder trösteten sich gegenseitig, wenn die Kerle mal wieder richtig scheiße zu ihnen gewesen waren. Und sie machten zusammen die Nächte durch. Jutta war bereits in allen schwulen Clubs und Kneipen der Stadt gewesen. Auf den Gay-Partys hatte sie sich immer am wohlsten gefühlt, weil keiner sie plump anmachte. Christian und seine Freunde konnten ihr eben nicht gefährlich werden. Aber auch in Hetenclubs, so wie Christian die immer nannte, hatte es geholfen, wenn er dabei war. Als Singlefrau musste man schon Angst haben, angebaggert oder sogar angegrapscht zu werden, fand Jutta. Aber in männlicher Begleitung wurde sie in Ruhe gelassen. Oft hatten sie vor dem Ausgehen zusammen Klamotten geshoppt und er hatte sie beraten. Mit ihren Party-Outfits zog sie regelmäßig die Blicke aller auf sich. Schwule hatten eben echt Geschmack. Zumindest Christian war immer top gestylt. Er wäre echt stolz auf mich, befand Jutta und richtete sich wieder auf, nachdem sie auf ihrem Stuhl weit nach vorne gerutscht war. Heute bin ich dressed to kill. Ihr schwarzes Kostüm passte wie angegossen, der Blazer schmeichelte ihrer Figur und betonte Juttas Oberweite, der Rock saß auf Taille. Das Ensemble würde sie am Abend direkt anbehalten, wenn sie so keinen abbekam, dann wusste sie auch nicht. Mittlerweile sah sie ihren Schulfreund nur noch selten, vielleicht besser so, denn richtig offen für andere Männer war sie durch ihre hoffnungslose Liebe zu Christian nie gewesen. Vor 9 Jahren war er mit seinem Freund nach Saarbrücken gezogen, hatte dort ein Haus gekauft. 4 Jahre später hatten die beiden geheiratet und jetzt dachten sie über Adoption nach. Verdammt, sogar in der Zukunftsplanung ist Chrissy weiter als ich, überlegte sie. Meine biologische Uhr tickt. Wird langsam Zeit, dass ich unter die Haube komme und endlich meinen Nachnamen loswerde. Die sonore Stimme des Dozenten konnte Jutta jedenfalls nicht täuschen. Sie kannte doch ihre Pappenheimer. Der war als potenzieller Kandidat auf jeden Fall schon mal raus. Aber im Catering war ihr ein anderer Kerl aufgefallen. Mein lieber Scholli, hatte sie gedacht. Der Kerl war wirklich ein Traummann. Groß, athletisch, blaue Augen, schwarze Haare, kantiges Gesicht. Er trug ein weißes Hemd mit Fliege, schwarze Hosen, dunkle Turnschuhe und hatte eine Schürze umgebunden. Zur Mittagspause um 12 hatte er einen Teller mit Kartoffelsuppe sowie eine Laugenstange überreicht und sie dabei vielsagend angeblickt. Bei ihm war sie echt unsicher. Ihr über die Jahre perfektionierter Schwulenradar war nicht angesprungen. Irgendetwas war anders bei dem Kerl, das hatte sie genau gespürt. Endlich war es 3 Uhr. Pause. Diesmal gab es Kaffee und Gebäck. Gott sei Dank. Koffein und Zucker brauchte Jutta jetzt, damit sie die letzten 2 Stunden des Seminars durchstand. Sie hielt Ausschau nach dem Mann vom Catering und entdeckte ihn an einem der Stehtische beim Buffet. Er starrte Löcher in die Luft, machte wohl gerade ebenfalls Pause. Jetzt oder nie. Jutta rückte ihren Rock und den BH zurecht und machte sich mit ihrem Kaffee und einer kleinen Nussecke auf den Weg zu ihm, um ihn anzusprechen. Als er Jutta auf sich zukommen sah, lächelte er ihr entgegen. »Haben Sie schon die Zimtschnecken probiert? Die kann ich Ihnen wärmstens empfehlen.« »Mein Ding« stand auf seinem Namensschild. Jutta wusste nicht, ob das sein Name oder der Name der Catering-Firma war. Irgendwie passend fand sie, denn er war wirklich genau ihr Ding. »Oh, wenn ich nach meiner Nussecke nicht schon total satt bin«, kicherte sie. »Ich muss ein bisschen auf meine Figur.« »Ach was, darüber brauchen Sie sich wirklich keine Gedanken zu machen«, schäkerte er. Jutta merkte, wie sie rot wurde. »Darf ich mich vorstellen? Jutta Gemeinhardt«, sie versuchte sich ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen. »Ich hasse meinen Namen«, ergänzte sie und lachte kurz auf. »Das kann ich gut nachvollziehen. Ich heiße Elvis. Meine Eltern waren etwas speziell, hatten ihre ganz eigenen Vorstellungen, so wie ich. Ich weiß, was ich will, und das nehme ich mir auch«, sagte er und zwinkerte Jutta vielsagend zu. Der Akku hat gehalten, 3%. Gut. Ja, vielen Dank.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.